und herzlich willkommen zum Mut für Mütter Podcast, der Sendung für Mütter mit einem toxischen Ex-Partner. Ich bin Heidi Duda, Buchautorin, Coach und Gründerin von Midlife Boom. Ich zeige dir Wege auf, wie du dem Gefühl der Hilflosigkeit im Alltag oder auch im Familiengericht Lebewohl sagen kannst und endlich wieder in deine Stärke kommst, damit du zum Leuchtturm für dein Kind wirst. In dieser Folge geht es wieder um eine wundervolle, starke Geschichte von Melanie. Hallo Melanie, grüß dich.
Hallo Heidi.
Melanie, bevor wir anfangen, stell dich erst einmal den Zuhörerinnen vor, wer du bist, wie alt und wie viele Kinder du hast.
Ich heiße Melanie, bin 49 Jahre alt und habe 3 Kinder im Alter von 13, 16 und 20 Jahren.
Also schon größere Kinder.
Ja.
Seit wann bist du jetzt getrennt?
Ich bin seit 3 Jahren getrennt und seit fast 2 Jahren geschieden.
Okay, und wie ist jetzt die aktuelle Lebenssituation, in der du dich gerade befindest?
Ich wohne mit meiner ältesten Tochter zusammen und die beiden minderjährigen Kinder leben derzeit beim Vater. Die haben vorher alle bei mir gewohnt und ein Kind nach dem anderen ist dann eben zum Ex-Mann, zum Papa gezogen. Und jetzt sind eben 2 Kinder bei ihm, die wohnen fest bei ihm und ein Kind wohnt fest bei mir.
Okay. Und hast du Umgang mit den 2 anderen?
Ich habe seit fast 2 Jahren kaum oder gar keinen Umgang mehr mit der einen Tochter, mit dem einen Kind. Und mit dem anderen Kind entfällt der Umgang immer mehr. Derzeit findet kein Umgang statt.
Also das ist relativ frisch dann. Also wenn du seit 2 Jahren geschieden bist, ist das jetzt alles in den letzten Monaten passiert?
Also die Tochter ist seit Juli beim Vater, nach dem Gerichtsprozess dann auch offiziell bei ihm eingezogen. Und mein Sohn seit September, der ging von mir aus zur Schule und hat sich dann vom Papa in der Schule abholen lassen. Und seit dort wohnt er beim Vater.
Bevor wir jetzt so in deine Geschichte einsteigen, erzähl doch bitte vorher noch, seit wann du jetzt im Club bist, im Club der mutigen Mütter.
Ich bin seit Herbst 2024 im Club der mutigen Mütter und ich freue mich total, den Club gefunden zu haben.
Jetzt, nach dem, was du vorhin auch schon gesagt hast, war das also relativ zeitnah, nachdem die Kinder zum Ex gewechselt sind und nicht mehr.
Ja, genau. Ich war sehr fertig. Ich ging persönlich durch die Hölle. Es war sehr schwierig. Seit der Trennung wurde es immer schlimmer, nach der Scheidung auch. Und die Gerichtsverhandlung lag hinter mir. Und nachdem dann beide Kinder knallauffall weg waren, fiel ich in ein Loch, weil ich das Gefühl hatte, meine Mutterrolle wurde mir genommen. Weil ich immer schon Mutter war. Seit Geburt habe ich die Hauptverantwortung getragen. Und als beide Kinder dann weg waren und die große Tochter auch irgendwo anders noch teilweise nur noch ab und zu bei mir war, aufgrund der Ausbildung, habe ich das Gefühl gehabt, ich falle in ein tiefes Loch und ich bin keine Mama mehr. Dann war ich bei 0% Energie. Ich war trotzdem noch arbeiten, habe trotzdem noch den Haushalt und die Termine gemacht, aber ich persönlich hatte keine Kraft mehr und ich hatte auch keine Hoffnung mehr und ich hatte eine ganz große Ohnmacht.
Ja, ich glaube, das kann man sich also gar nicht annähernd vorstellen, was für ein Gefühl das ist, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Wir können uns, also wir Mamas, wir haben ja alle unsere Themen mit unseren toxischen Ex-Partnern. Aber wenn es dann tatsächlich so weit kommt, dass die Kinder dann zum Vater ziehen, Und Sie haben das wahrscheinlich auch im Gericht so ausgesagt. Ist das im Gericht beschieden worden, dass die Kinder dort geblieben sind?
Also die Tochter hat im Gerichtsprozess ausgesagt, sie möchte beim Vater wohnen. Die Verfahrensbeiständin hat gesagt, dass sie das nicht so sieht. Aber alle anderen haben das so entschieden und sie hat bei Gericht ausgesagt, sie möchte beim Vater wohnen. Der zweite Gerichtsprozess für meinen Sohn stand im Raum, 2 Monate später wegen Wechselmodellantrag, den er gestellt hatte. Der Sohn hat vorher bei mir gewohnt und der Ex-Mann hat gekämpft für das Wechselmodell, hat einen Gerichtsantrag gestellt für das Wechselmodell und da konnten wir aber den Gerichtstermin abwenden und mein Sohn ging dann Knall auf Fall zum Papa und hat gesagt, ich wohne jetzt bei Papa. Also das war ohne Gericht.
Ohne Gericht. Also bis heute ist das eigentlich nur, der Junge hat entschieden, bleibt jetzt beim Papa.
Ja.
Sag mir noch mal bitte kurz, da war er 12.
Ja.
Okay.
Ja.
Und die mittlere Tochter war da 15.
Ja. Auch der manipulierte Kindeswille zählt, weil das Gericht hat festgestellt, dass sie manipuliert ist. Das steht
Also
auch
das
so.
wurde definitiv so festgestellt.
Ja,
Okay.
das steht auch so im Gerichtsurteil drin, auch von der Verfahrensbeiständin so artikuliert und auch verschriftlicht, dass sie manipuliert ist und auch dass der objektive Kindeswille nicht erkennbar ist. Sie sagt, sie möchte beim Vater wohnen, aber sie ist manipuliert und ich hätte müssen vors OLG gehen, um nochmal den Fall aufzurollen, was ich nicht gemacht habe.
Das kann ich gut verstehen, dass du das nicht gemacht hast. Ich denke mir, wir haben ja im Club, wir sprechen ja immer mal wieder darüber, über den Auftrag. Ja. Und ja, es ist tatsächlich so unverständlich für Außenstehende, aber ein manipulierter Kindeswille ist immer noch ein Kindeswille. Und selbst wenn man dann dagegen vorgeht, ist dann halt immer die Frage, ob man dann dem Kind mehr schadet, weil sein Wille ja dann nicht wahrgenommen oder gar eventuell sogar gebrochen wird. Ja. Aber weißt du, was ich da denke, dadurch, dass du das im Beschluss drinstehen hast und die Verfahrensbeiständin das auch so gesagt hat? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr mächtiges Instrument später für die Kinder. Wenn die nämlich verstehen, was da passiert ist, wenn das dann da steht, das ist dann, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, damit die Kinder weiterkommen. Ja, also ich denke das, weil ohne Frage, Melanie, die Kinder werden erwachen. Ja, die Kinder werden in Situationen kommen, wo die feststellen, dass da etwas nicht stimmt mit dem Vater. Ohne Frage. Ja, die Frage ist nur, wann und wie lange das dauert. Aber das ist jetzt eine Interimsphase.
Ja, die war sehr schwer und ist immer noch sehr schwer. Hätte ich jetzt den Club nicht gehabt, ich wüsste nicht, wo ich heute stehe, weil ich habe mir immer schon fachliche Hilfe geholt. Ich war in der Klinik, ich habe Psychosomatik entwickelt. Ich war 2-mal stationär in der Klinik, weil ich so extreme psychosomatischen Symptome gezeigt habe. Ich bin in der Psychotherapie. Ich habe mir systemische Beratung geholt für mich, für die Kinder. Ich habe ja vieles in Bewegung gesetzt und trotzdem haben die Hilfen damals nicht ausgereicht, um mich zu stabilisieren, um auch diese Dynamik innerhalb der Familie nicht zu, also wurde nicht erkannt. also punktuell, ja schon, durch dieses Gerichtsverfahren. Aber weder Jugendamt noch egal welche Institution, die Hilfe habe ich durch den Club hier erfahren. Und ich habe mich so verstanden gefühlt. Als ich den Club gefunden habe, habe ich die Podcast-Folgen vom Club der mutigen Mütter gehört. Und ich wusste, ja, genau, das ist es.
Du hast wahnsinnig viel ausprobiert. Du lässt ja auch jetzt noch helfen. Hast du jetzt
Ja.
noch eine Therapeutin oder einen Therapeuten an der Hand?
Ja,
Sehr
habe ich. Und ohne Therapeuten und fachliche Hilfe und den Club weiß ich nicht, wo ich heute stehen würde.
Ach, weißt du, Melanie, es gibt immer Hilfe da draußen und jeder hat so sein Spezialgebiet, ja. Und wir brauchen große Unterstützernetzwerke. Die brauchen wir einfach alle, ja. Aber gerade in dieser Elternschaft mit dem toxischen Ex, wir brauchen ein Netzwerk. Wir brauchen unterschiedlichste Unterstützung bei den jeweiligen Aspekten, ja. Und die Therapie ist ein anderer Ansatzpunkt als jetzt gerade die Gemeinschaft mit den anderen Frauen, denen man nichts erklären muss. Ja, und von daher, erzähl doch mal, wie hast du eigentlich den Club gefunden? Weißt du das noch?
Ich habe nach dem Gerichtsverfahren und nachdem mein Sohn auch weg war, gegoogelt und bin irgendwie über eine Podcast-Folge gestolpert mit Live Boom
Mhm.
in YouTube und ich habe eine Podcast-Folge nach der anderen angehört. Das war zufällig. Ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie ich da drüber gestolpert bin. Auf einmal war die mit Live Boom, die Podcasts eben verfügbar da und ich wusste, ja, das ist mein Weg.
Das heißt, du bist jetzt fast schon ein Jahr dabei, zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen. Geht es dir denn immer noch gut im Club?
Ja, total.
Ja. Lass mich trotzdem noch einmal kurz zurückgehen. Ja? Ich möchte ganz gerne zuerst ein Bild skizzieren, eine Idee vermitteln, wie dein Ex tickt. Du bist ja jetzt relativ vor kurzer Zeit erst geschieden und getrennt. Ja, 3 Jahre, 2 Jahre. Und wie hast du denn gemerkt? Wie lange warst du verheiratet? Ja, genau, du hattest ja gesagt, du warst geschieden. Aber wie lange warst du denn insgesamt mit dem Mann zusammen?
Wir waren 21 Jahre verheiratet
Hm.
und wir haben uns ein Jahr vor der Hochzeit kennengelernt und nach einem Jahr geheiratet.
Wann hast du gemerkt, dass mit ihm was nicht stimmt?
Das ist eine gute Frage.
Oder dass in der Beziehung etwas nicht so
Ja,
stimmt, dass es nicht du da.
ich wusste schon von Anfang an, schon während wir die Freundschaft, Partnerschaft gelebt haben, dass mein Bauch grummelt. Ich konnte, mein Bauchgefühl hat mir was anderes suggeriert und ich habe dieses Gefühl missachtet. Habe ihn einfach geheiratet und habe alle Anzeichen ignoriert, wobei ich sagen möchte, dass diese Verhaltensweisen damals nicht so ausgeprägt waren, wie jetzt während der Ehe, also auch als Familie mit den Kindern zusammenwohnen, nach der Trennung und nach der Scheidung. Es waren punktuell Kleinigkeiten vor der Ehe, die mich stutzig gemacht haben. Da ging es eben darum, Werte wie Ehrlichkeit oder Aufrichtigkeit. Genau, ich habe das dann einfach missachtet, auch mein Bauchgefühl missachtet, habe ihn geheiratet. Und die Herausforderung kam, als die Kinder da waren. Es ging um eine Elternschaft, die in kooperativer Form nicht möglich war, schon während ihr nicht. Und es gab sehr viele, ja, genau die gleiche Situation, die wie ich jetzt habe, nach der Trennung, nach der Scheidung. Er macht sein Ding, ich mache mein Ding und es gibt keinen gemeinsamen Nenner und es gibt ist es nicht möglich, Absprachen zu treffen, gerade was Medien oder Regeln oder Struktur oder wie auch immer betrifft. Er hat sein Ding gemacht und ich habe versucht, eine andere Elternschaft mit den Kindern zu leben. Also es hat sich damals schon abgezeichnet, dass die kooperative Elternschaft in der Ehe und innerhalb der Familie nicht gegeben ist und Absprachen nicht eingehalten wurden. Ja, das hat sich weiterhin so gezeigt. Und ja, daran habe ich das erkannt und auch erkannt. Ich darf meinem Bauchgefühl trauen. Ich habe eine gute innere Haltung und ich merke, ob mir diese Beziehung gut tut oder nicht.
Wie hat er dich denn in der Beziehung behandelt? Mal davon abgesehen, dass er deine Wünsche oder dass er nicht kompromissbereit war oder dass ihr keine gemeinsame Linie hattet. Wie hat er dich behandelt?
Ich war schon immer unabhängig und autonom, was ihm nicht gefallen hat. Er wollte, dass ich viel mehr Zeit mit ihm verbringe, dass ich Kontakte einschränke, was ich nicht gemacht habe. Er fühlte sich zurückgesetzt und war eifersüchtig auf die Kontakte. Er hat immer suggeriert, wir haben wenig Kontakte und ich weiß auch nicht, an was das liegt. Die größere Hürde war für mich jedoch, dass es keine Partnerschaft auf Augenhöhe war. Und gegen Ende der Ehe war es so, wo ich die Psychosomatik hatte, dass er einfach sein Leben mit den Kindern gelebt hat und gesagt hat, ja, du bist ja sowieso psychisch krank, ja, du musst in der Klinik, bei ihm ist alles gut, er ist sehr stabil, ihm geht's gut, er ist gesund und ja, und du brauchst Hilfe, such dir Hilfe und ich wusste, ich brauche Hilfe, aber es war immer so, ja, du bist ja irgendwie, ja, die böse Mama auch. Also ich wurde auch vor den Kindern als die böse, strenge Mama dargestellt. Und er ist der gute, liebevolle, loyale Papa, der mehr erlaubt. Und ja, so auch diese Opfermentalität, die er gelebt hat, nicht mir gegenüber, sondern jetzt im Nachhinein, wo ich gemerkt habe, dass er sich in vielen Situationen als Opfer gesehen hat und auch sich so behandeln ließ, was andere Menschen in seinem Umfeld betraf oder Situationen.
Spannend. Hattest du damals schon irgendwann mal gedacht, der könnte jetzt Narzisst sein oder so?
Ich habe mir die Frage auch schon gestellt. Ich kann es nicht direkt beantworten. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es ungesunde Beziehungen gibt, dass es toxische Beziehungen gibt. Ob ich das jetzt so in die Ecke geschoben habe oder gegeben habe, weiß ich nicht. Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen.
Hat auch dir kein anderer mal gesagt, dass er eventuell eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder sowas?
Nein.
Okay. Ja, wir sollten uns sowieso zurückhalten mit irgendwelchen Diagnosen, wo wir gar nicht so eigentlich in der Lage sind. Ja. Ich beurteile ja in der ersten Linie immer das Verhalten, was diese Männer an den Tag legen im Umgang mit ihren Ex-Frauen und oder in der Beziehung noch. Und vor allen Dingen dann, inwiefern, was den Kindern auch erzählt wird. Daran erkennt man dann halt einfach, okay, da liegt auf jeden Fall eine Persönlichkeitsstörung vor. Jetzt hattest du denn, gab es eine größere Änderung in seinem Verhalten, als du dann die Trennung ausgesprochen hattest? Du hattest mir im Vorfeld ja gesagt, du hast dich getrennt von dem Mann. Hat er sich nach der Trennung dir gegenüber anders verhalten?
Ja, er war unnahbar, er war unzuverlässig, er war immer, also zuverlässig und pünktlich innerhalb der Ehe, innerhalb der Familie. Er hat Absprachen nicht eingehalten. Er war unzuverlässig, unpünktlich. Er hat mit mir nicht mehr geredet. Also er hat mir sehr große Vorwürfe gemacht. Du bist schuld, du hast die Familie zerstört.
Du hast seine Persönlichkeit, seine narzisstische Persönlichkeit, sein Ego offensichtlich sehr, sehr gekränkt.
Ja, also es gab einen Grund für meine Trennung, die so explizit für mich relevant war, dass es kein Zurück mehr gab in die Ehe. Und ich kann unter diesen Umständen mit diesem Mann nicht mehr zusammenwohnen, ja, aus. Er hat es aber immer runtergespielt. Er hat gesagt, ja, wir können ja alles wieder so machen wie bisher und wir lassen alles jetzt so mal und das, ja, alles mal links liegen und es ist alles gar nicht schlimm. Und für mich war der Trennungsgrund jedoch so schlimm und so elementar wichtig, wo ich gesagt habe, nein, das geht gar nicht. Und er hat dann aufgehört, mit mir zu reden. Es kamen Schuldzuweisungen, es kam Manipulation, es kam Kontaktabbruch und immer du hast wegen dir. Und dann habe ich ihm auch gesagt oder geschrieben damals noch per WhatsApp, wir haben beide Fehler gemacht innerhalb der Ehe und ich entschuldige mich für meinen Anteil, den ich in der Ehe hatte, für meine Sachen, die ich falsch gemacht habe, möchte ich mich bei dir entschuldigen. Und dann kam von ihm, ja, er muss sich nicht entschuldigen, er hat alles richtig gemacht. Die Schuld liegt zu 100% bei mir und ich habe die Familie zerstört. Und das war seit der Trennung sehr schwierig und es wurde immer, immer, immer schwieriger. Was aber sein Verhaltensmuster aufzeigt, das er schon während der Ehe auch gezeigt hat, in anderen Formen.
Es ist der Wahnsinn, wie weit sich das dann auch noch weiter runterentwickelt, ja, also wie diese Spirale dann noch weiter runterzieht. Und diese Persönlichkeitsstrukturen dann immer deutlicher zutage treten, ja, und dass die dann auch nicht vor den Kindern halt machen, ja. Also, jetzt hattest du ja auch gesagt, ich denke mir, du musst dich hier auch vor allen Dingen nicht rechtfertigen, warum du mit dem Mann nicht mehr zusammen bist oder warum du dich getrennt hast, ja. Du hast ja wirklich auch lange ausgehalten, die Kinder sind ja schon älter gewesen, ja. Also von daher, das ist etwas, was du niemanden erklären musst. Ja. Wenn ich jetzt noch mal zurückgehe, dann zu der Zeit, als dann alles klar war, wo dann die beiden Kinder zum Vater gewechselt sind und du den Club entdeckt hast, gab es damals noch auch Gedanken, die dich haben zögern lassen, in den Club zu kommen?
Nein. Und ich habe mich total gefreut, als ich ja im Club dabei sein konnte. Das war für mich glasklar. Ich muss in den Club und ich möchte in den Club und habe mich auf die Warteliste setzen lassen.
Sag mal, kannst du dich noch daran erinnern, wie so die erste Zeit war? Wie hattest du dich gefühlt als du in die Gemeinschaft reingekommen bist?
Ich war sofort Teil der Gemeinschaft, weil ich mich so verstanden gefühlt habe und immer noch mich verstanden fühle. Es braucht keine Erklärung. Und was mich umgehauen hat, war die erste Erkenntnis oder dass ich 50% Einfluss habe auf die Kinder und der Papa 50% Einfluss auf die Kinder hat, weil ich mich ja ohnmächtig gefühlt habe. Und diese Ohnmacht, ich konnte da nicht entkommen. Und ich war sofort im Club mit involviert und ich habe so viel gehört, wie ich bin ein Leuchtturm für meine Kinder, aber um ein Leuchtturm zu sein, muss ich erstmal mich um mich selber kümmern. Ich muss für mich Energie und Zeit investieren, dass es mir gut geht, den Fokus auf mich setzen. Und das war ja total wertvoll für mich.
Ja, auf jeden Fall. Weißt du, Melanie, jetzt auch die Situation, in der du dich ja aktuell befindest, die hat sich ja jetzt auch noch nicht großartig geändert. Ja, also so wie ich dich verstanden habe, oder? Also
Ja.
die Situation, dass die zwei Kinder immer noch beim Vater sind, jetzt seit über einem Jahr, seit wenn wir jetzt, wo wir die Folge aufnehmen. Und dieses Alter, ja, diese Vorpubertät und Pubertät, das sind nun mal die empfänglichsten für diese Manipulation, die da an den Tag gelegt wird. Aber das ist tatsächlich jetzt nur eine Phase. Ja, also diese Zuversicht, die möchte ich so gerne vermitteln. Kannst du dich erinnern, wir haben doch. Ich habe doch im Club neulich etwas hochgeladen, wo es um die aktuellen Studienergebnisse geht, weltweite Studienergebnisse von entfremdeten Kindern
Ja.
durch hochkonflikthafte Elternteile, also hochkonflikthaft, also wo auch Narzissmus eine Rolle gespielt hat. Und diese Unterlagen, diese Studienlage, die macht ja große Hoffnung. Ja. Aber lass mich noch mal kurz zurückkommen. Was war eigentlich damals der Wunsch, den dir der Club erfüllen sollte? Kannst du dich noch daran erinnern?
Hoffnung. Hoffnung raus aus der Ohnmacht, dass ich nicht ohnmächtig bin, weil ich ja erkannt habe, wie der Vater manipuliert. Also es geht darum, Geschenke zu machen und alle materiellen Wünsche zu erfüllen, mich schlecht vor den Kindern dastehen zu lassen. Und ich habe zusehen können, wie mir meine Kinder entglitten sind. Und dieses Ohnmachtsgefühl, dem entgegenzustehen, zu wissen, ich habe 50% Einfluss. Ja, der Club gibt mir Hoffnung und Zuversicht und auch, ja, ich überlege gerade, wie ich das noch ausdrücken kann, dass es.
Weißt du, Melanie, du hast nicht nur 50% der Elternschaft und Einfluss, du hast vor allen Dingen ja viele, viele Jahre vorher, ja, bei der mittleren Tochter zu dem Zeitpunkt 15 Jahre an ihrer Seite gestanden und beim Sohn 12 Jahre. Ja, also diese Jahre sind ja nicht weg. Du hast ja eine Saat gelegt. Das ist nicht weg. Das kann auch nicht wegmanipuliert werden. Die Kinder, ich spreche mal ganz gerne davon, dass die Kinder verwirrt werden in dieser Zeit. Ja, die sind empfänglich für Verwirrung, weil sie Orientierung suchen. Ja, und diese Verwirrtheitsphase, wenn die mal vorbei ist, ja, die werden sich auf jeden Fall an diese Saatkörner, die du gelegt hast, über 10, 15 Jahre hinweg, dass die bleiben, die bleiben, die bleiben fest drin. Davon bin ich überzeugt. Wirklich. Das lässt sich nicht wegmanipulieren. Ja, das hätten wir alle gerne, die Jungs. Aber nee, 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 das geht nicht. Das ist, weißt du, das ist dieses. Du erinnerst dich, wenn ich im Club so von der inneren Perle spreche, erinnerst du dich? Ja. Also du hast auch mit diese Perlen in die Herzen deiner Kinder mitgepflanzt. Ja. Kinder mögen das vielleicht jetzt gerade gar nicht sehen oder die können das nicht sehen und nicht entdecken. Ja, das ist halt auch ihre eigene Reise, die sie jetzt gehen müssen. Aber das wird wiederkommen. Die werden sich wieder erinnern, dass da drin. Das ist nicht weg. Das schlummert jetzt vielleicht ein bisschen. Ja.
Ja, und auch das Band ist unzerstörbar, also unser Beziehungsband ist unzerstörbar. Und auch wenn er mir jetzt Jahre mit den Kindern nimmt, also die sind ja immer meine Kinder, ich werde immer die Mama sein und er wird immer der Papa sein. Aber was für mich der größte Schmerz ist, dass der Alltag mit den Kindern fehlt, der Kontakt fehlt. Dieser Schmerz ist manchmal so groß, dass ich mich immer wieder zurückerinnern muss an dieses Band, das unzerstörbar ist zwischen mir und den Kindern. Und diese Saat, wie du gesagt hast, ist gelegt. Und ich kann einen Unterschied machen. Zum Beispiel jetzt hat bei uns die Schule wieder begonnen, dass ich meinem Sohn eine WhatsApp schreibe, hey, ich wünsche dir einen schönen Schulanfang. Ja, wie war dein erster Schultag? Weil ich glaube, diese Fragen kommen vom Papa nicht. Und das ist meine Haltung den Kindern gegenüber. Wie geht's dir denn? Wie war dein Tag? Wie ist der Stundenplan? Neben wem sitzt du denn? Und so sehen, der Schmerz ist da, der darf auch da sein, der hat auch seine Berechtigung, aber ich darf mich nicht im Schmerz verlieren, sondern ich gehe immer wieder zurück. Es gibt da auch das Band und das Band ist da und der Samen ist gelegt.
Und weißt du was, Melanie? Vielleicht kommen die richtig, richtig schönen Jahre noch mit deinen Kindern.
Das hört sich gut an.
Vielleicht kommen die noch. Vielleicht waren die ersten 10, 15 Jahre nur ein Vorgeplänkel.
Ja, und meine Hoffnung ist jetzt, dass ich jetzt mit mir, meiner großen Tochter, gesunde Strukturen leben darf, leben kann, in unserem Wohnumfeld, in meinem Wohnumfeld gibt es gesunde Strukturen. Und das ist für mich auch so ein Rettungsanker, wo ich immer wieder denke, sie haben bei mir eine andere Struktur und ich wünsche mir gesunde Beziehungen, wo wir auf Augenhöhe gut miteinander umgehen und dass Konflikte angesprochen werden und nicht du bist schuld und du bist nicht schuld, sondern wir sprechen den Konflikt an, wir gehen zusammen ins Gespräch und suchen Lösungen. Das ist jetzt, da sehe ich jetzt meine Chance, hier in meinem Umfeld, wo ich bin, gesunde Beziehungen und Strukturen zu leben, dauerhaft leben zu können.
Sehr schön. Sehr schön. Ja, jetzt ist vor allen Dingen, jetzt bist du erstmal dran. Melanie, jetzt bist du definitiv erstmal dran. Und du bist auf einem so guten Weg. Ja.
Ja. Das kostet Kraft. Aber ich weiß, wohin ich möchte.
Wenn du dich mal anschaust, also wenn du jetzt dein früheres Ich, wenn du dem früheren Ich von dir, sagen wir mal von vor 4 Jahren, begegnen würdest, wie unterscheidet sich die Melanie von vor 4 Jahren zu der Melanie von heute?
Ganz klar, ich habe meine Kinder immer an erster Stelle gesetzt und habe mich dabei vergessen. Das hat sich in Situationen gezeigt beim Einkaufen. Ich habe für die Kinder alles eingekauft, was sie sich gewünscht haben oder auch Brot oder Vespa oder Käse, Wurst gekauft für die Kinder, was sie gerne mögen. Aber ich habe vergessen, für mich einzukaufen. Ich habe vergessen, ich stehe an der Wursttheke, gehe nach Hause und denke, ach, ich habe ja gar nichts zu essen. es ist gar nichts da für das Brot. Und ich habe mich vergessen. Und ich habe so funktioniert für die Kinder, für die Familie, dass ich mich als Melanie vergessen habe. Der Unterschied ist jetzt, dass ich jetzt im Fokus stehe, dass es mir gut geht, dass ich gesunde Beziehungen und Strukturen aufbaue, dass ich in die Kraft komme, die ich brauche, um diesen Marathon zu gehen. Und was brauche ich? Und auch zu schauen, was sind meine Grundbedürfnisse? Das ist gerade aktuell mein Thema. Wo liegen sind Grundbedürfnisse, die nicht erfüllt sind gerade? Und wie schaffe ich diese Basis zu legen? Welche Veränderungen brauche ich dafür? Und vor 4 Jahren, da habe ich nur für die Kinder gelebt, für die Familie. Die Kinder waren an erster Stelle.
Und Merkst du eigentlich auch im Zusammensein mit deiner größten Tochter, mit der erwachsenen Tochter, hat sich da auch eine Veränderung gezeigt, seitdem du jetzt zum Beispiel die neue Melanie bist?
Ich glaube schon, dass sie das merkt, ja. Wir sind zusammen auf dem Weg und wir erkennen gesunde und ungesunde Dynamiken in Beziehungen sehr viel schneller. Und wir sind da sehr eng im Austausch, was nicht heißt, dass wir dem abwertend gegenüberstehen, sondern dass wir zusammen erkennen, da fühle ich mich wohl und da fühle ich mich nicht wohl. Da werden meine Grenzen überschritten und da fühle ich, das werden meine Grenzen geachtet. Wir beide haben eine heavy Zeit hinter uns, weil auch sie mitbekommen hat, dass ein Kind nach dem anderen eben nicht mehr bei mir wohnt und bei ihr. Und wir müssen uns komplett neu aufstellen, neu ausrichten. Wir müssen Verlust verkraften, leere Zimmer verkraften. Wir müssen das ganze Umfeld, ja, uns selber neu erfinden, sage ich mal, uns stabilisieren. Und sie ist in der Stabilität, also sie braucht Stabilität und nimmt auch fachliche Hilfe an. Ich
Das
brauche
wäre die
Stabilität.
nächste Frage gewesen. Genau.
Genau, wir nehmen beide fachliche Hilfe in Anspruch und wir sind gemeinsam auf dem Weg.
Sehr gut, sehr gut. Das hört sich total gut an. Wirklich, das hört sich total gut an. Weil wir müssen auch auf die Geschwister achten. Ja, also diese ganze Dynamik und das ganze Familiensystem, was da jetzt so aus den Fugen geraten ist und trotzdem da ist, ja, diese toxische Dynamik. Das macht ja mit jedem was, ja. Vor allen Dingen auch für deine älteste Tochter in der Rolle der großen Schwester, ja.
Ja, darf
Und
ich?
wahrscheinlich auch, was ihre eigenen Beziehungen zu Männern angeht oder ihre eigene Sexualität angeht, ja, und Beziehungen.
Also was ein ganz großer Tenor ist, dass sie in die Rolle der Ersatzmama gedrängt wird und wurde. Und wo ich viel im Gespräch mit ihr bin, wo sie die Rolle übernehmen soll, eine fehlende Mama zu ersetzen. Und ich bin mit ihr im Gespräch, dass es nicht ihre Aufgabe ist, mich zu ersetzen. Sie ist die Schwester. Sie kann die Funktion der Schwester wahrnehmen, aber sie ist nicht dafür da, um mich zu schützen, also vor den anderen, vor den Angriffen. Sie kann sagen, such das Gespräch mit der Mama oder mit einer Ex-Frau, ja, aber das ist
Hast du
ein
denn noch
ganz großer
Kontakt zu den beiden Kindern?
Ja.
Okay.
Ja. Und sie wird aber auch in die Rolle der Ersatzmama gedrängt. Oder vom Papa oder von den Geschwistern, wo ich auch sage, pass auf, das ist nicht deine Rolle.
Vor allen Dingen kann das auch, selbst wenn sie erwachsen ist, kann sie das total überfordern, weil Menschen, also sie hat ja eigentlich selber erst einmal mit dem Erwachsenwerden zu tun und kann nicht sofort in diese Rolle reingezogen werden. Ja. Was sie dann natürlich dabei, was gut ist, ist, dass sie jetzt an dieser Stelle merkt, wo sie Grenzen setzen darf und sollte, ja, wenn du
Ja.
mit ihr im Gespräch bleibst. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber das reicht nicht aus, um die einmal zu kommunizieren. Das
Nee.
reicht ja auch nicht aus, einmal zu kommunizieren, sondern es braucht eine klare Kommunikation. Das ist meine Grenze. Punkt. Und wenn die Grenze nicht eingehalten wird, dann muss ich handeln. Das bedeutet, ich brauche eine Klarheit in meinem Handeln. Ich habe mit ihr besprochen, wenn deine Grenzen missachtet werden, was machst du als Tochter? Was machst du? Geh aus der Situation, verabschiede dich, geh. Und also wir sind beide im Prozess.
Es ist alles immer Wachstum, alles Wachstum. Wir müssen alle wachsen, ja. Du als Mama, ich als Mama, ja. Die Kinder, wir wachsen alle, ja. Und Grenzen setzen dürfen ist ein ganz, ganz wichtiger Marker, und Meilenstein im Älterwerden, im Größerwerden. Ja. Und gerade wenn man eigentlich meint, dass man eher den Ball flach halten sollte und nichts eskalieren möchte und keine schlechte Stimmung machen möchte, ja. Aber im Grunde ist das Selbstschutz. Ja. Grenzen setzen dürfen ist Selbstschutz und auch es sich wert zu sein, darauf zu bestehen. Ja.
Ja, der Tenor ist oft auch, ich habe keine Kraft, um Grenzen zu setzen, weil es kostet so viel Kraft, wenn sie die Grenzen durchsetzt. Oder auch ich. Ich
Ja.
habe in der Klinik gelernt, dass wenn ich keine Grenzen setze, ich und meine Grenzen ständig überschritten werden, brauche ich genauso viel Kraft, um dieses auszubalancieren innerlich, wie dass ich die Kraft und Energie nehme, um diese Grenzen durchzusetzen. Also ich habe sowieso Energie, die ich dafür benötige, um die Grenzen zu wahren.
Ja, aber das Einzige, was man dann nur tun kann, ist die Menschen, die einem da diese Energie so absaugen, weil man ständig die Grenzen hochhalten muss und ständig darum kämpfen muss, tatsächlich dann zu meiden. Es bleibt ja dann nichts anderes übrig.
Das
Aus
habe ich gemacht.
ja, aus Selbstschutz.
Ja.
Weil es geht bis zum gewissen Punkt und dann nicht mehr. Und dann darf nur noch Selbstliebe herrschen und Selbstachtung einem da die Energie ziehen. Und das sind solche Menschen, die halt immer die Grenzen überschreiten. Das ist das Anstrengende, vor allem mit toxischen Menschen. Das ist
Ja.
das Anstrengende mit Menschen, die übergriffig werden. Das ist diese Energie, diese Kraft für sich selber zu verwenden und zu sagen, ich gehe jetzt. Ich mache jetzt eine Pause, ich gehe jetzt.
Ja, und auch auszuhalten, die Reaktion dann auszuhalten.
Ja,
Ha,
oder?
gehst du oder brauchst du nicht gehen oder du bist schuld.
Ja,
Du
ja.
gehst.
Aber wir wissen ja auch, dass genau das ja alles eigentlich mit deren Problem zusammenhängt. Also das heißt, es ist deren Problem, wenn die ein Thema damit haben oder ein Problem damit haben, dass man selber Grenzen gesetzt hat. Ja. Also mein Thema ist es, meine Grenzen zu benennen. Ja. Was die anderen empfinden, wenn ich diese Grenze setze, das ist deren Thema. Wenn das für die schmerzhaft oder problematisch ist oder Wut und Ärger auslöst, dann ist das ein guter Grund, dahin zu gucken. Jetzt haben wir nun mal aber mit narzisstischen oder toxischen Personen, die da so bestimmte Auffälligkeiten vorweisen, da ist ja meistens dann wenig an Reflexion zu erkennen. Ja.
Ich
Die
habe
gehen
noch nie
ja
eine Reflexion erfahren.
selten. Also die gehen ja selten in sich und sagen sich dann, was sagt mir jetzt mein Ärger? Ja, sondern du bist schuld, dass ich jetzt verärgert bin. Ja. Und es ist halt auf so vielen Ebenen, wo wir alle lernen dürfen. Aber in erster Linie geht es immer um das Thema Selbstwert, Selbstliebe, Anerkennung. Ich darf sein, ich bin wertvoll. Unterm Strich, am Ende kommt es immer auf dieses Thema heraus. Die Antwort auf alle Fragen ist nicht 42, sondern die Antwort auf alle Fragen ist Liebe. Liebe und da auch die Selbstliebe, die nichts mit Egoismus zu tun hat. Grenzen setzen hat nichts mit Egoismus zu tun. Grenzen setzen hat was mit ganz viel Selbstliebe zu tun. Und auch das Erkennen, was brauche ich? Was ist mir wichtig? Und ich möchte das so haben. Ja, es ist wertvoll, wie ich denke und wie ich fühle. Und deshalb, es tut mir leid, wenn du das so nicht siehst, aber so ist das nun mal. Ich sehe das, es reicht.
Ich glaube, da spielt auch viel rein. Die Kindheit spielt auch viel rein. Also ich fühle oder ich fühlte mich und ich fühle mich nicht gesehen und nicht gehört. Und Ich habe für mich festgestellt, dass diese alte Kindheitswunden genau da aufploppen. Also ich fühle mich weder gesehen noch gehört. Ich wurde weggeschickt von meinem Ex-Mann, von meinen Kindern. Das klafft genau in diese offene Wunde rein, die ich zwar immer schon wusste, dass ich mich so fühle, aber ich bin gerade im Prozess, das nochmal aufzuarbeiten, weil diese Kindheitswunden spielen genau da eine Rolle, warum es mich so hart trifft.
Und weißt du was? Dein toxischer Ex, der legt das Brennglas darauf.
Ja.
Und deshalb kannst du das jetzt nicht mehr ignorieren.
Ja, genau.
Hast keine andere Chance mehr. Du musst, also das, du kannst es nicht mehr ignorieren. Dieser Mann, der ist unbarmherzig, der hält das Brennglas darauf. Und das ist dann wiederum, ja, also das ist so, das gibt dir jetzt aber auch die Erlaubnis, weißt du, dass du kannst da jetzt hingucken, weil du musst jetzt deinen Eltern auch nichts mehr beweisen. Du musst auch deinen Eltern nichts erklären, ja. Du kannst mit deinem jetzigen Wissen einerseits, aber Wissen ist nur die Hälfte. Weißt du, Wissen da oben ist nur eine Sache, ja. Dass es da ankommt, das ist nochmal eine andere. Und das ist Schritt für Schritt. Ja, es ist etwas, wo man immer wieder gucken muss oder gucken sollte. Stimmt das noch für mich? Passt das noch? Was ist das für ein anderer Gedanke, der jetzt da vielleicht hilfreicher ist als der, der gerade zuerst gekommen ist? Ja.
Ja, und ich habe auch für mich rausgearbeitet in fachlichen, mit fachlicher Unterstützung, dass ich jetzt, das innere Kind von mir, diese kleine Melanie, braucht Schutz und Fürsorge. Wenn ich Schutz und Fürsorge für mich als Melanie aktiviere, dann kann ich wieder in die eine sehr gute Haltung kommen in meiner Elternschaft.
Genau.
Das ist der Knackpunkt. Wie, und jetzt ist meine Challenge, wie baue ich Schutz und Fürsorge für mich auf?
Ja, das wird sich, weißt du, das wirst du jetzt auch über die nächsten Monate und Jahre immer mehr trainieren und lernen. Ja, weil dieser Schutz und Selbstfürsorge beginnt halt mit den Grenzen, die du ja schon für dich auch definiert hast. Ja, und das Durchsetzen. Und dann gibt es mal wieder so den einen oder anderen Rückfall, weil man dann wieder doch wieder über die Grenzen hat drüber steigen lassen und dann sagt man sich, okay, dann beim nächsten Mal wieder. Ja. Also auch dieses liebevolle Nachsehen, dieses liebevolle an die Hand nehmen von sich selbst und zu sagen, oh mein Gott, das hast du jetzt wieder nicht hingekriegt. Und beim nächsten. So wie wir mit unseren kleinen Kindern reden, wenn sie hinfallen, ja, schon wieder gestolpert, sind da halt erst seit einem Jahr auf dem Bein, ja, haben noch nicht so die Koordination, ja, beim nächsten Mal, das kriegen wir schon hin, ja, oder dann sind sie in der Schule und dann funktioniert das mit dem I-Schreiben noch nicht so richtig, ja, komm, das ist noch nicht so, aber, ja, also dieses liebevolle mit sich reden, das ist so ein wichtiger Schlüssel. Anzuerkennen, nicht miteinander, nicht sich so zerfleischen, ja, oh mein Gott, jetzt habe ich da schon wieder die Grenze übertreten lassen, sondern ah, das hätte jetzt auch besser laufen können, aber mein, beim nächsten Mal dann. Das ist so
Ja,
der Unterschied. Ja.
es ist auch dieses selber Verzeihen, also dieses, wo fühle ich mich schuldig als Melanie, als Mama, wo fühle ich mich schuldig und wo stolper ich immer wieder über die Schuldanklage mir gegenüber? Wo hätte ich müssen anders reagieren? Hätte ich doch schon vor der Ehe auf mein Bauchgefühl gehört. Diese anklagenden Gedanken im Kopf finde ich auch sehr oft sehr präsent. Und
Ja,
ich finde es auch eine Herausforderung, damit umzugehen. Wie kann ich mir selber vergeben?
Da gibt es übrigens auch eine schöne Übung. Hast du das mitbekommen, dass es da im Club eine schöne Übung gibt? Da habe ich unter anderem die Vergebungs-Challenge ja drin und die PDFs, dir selbst vergeben und anderen vergeben. Hast du das mal gemacht? Hast du das
Ich
gesehen?
habe mal angefangen, aber ich habe dann wieder ja nicht weitergemacht. Aber das ist auf jeden Fall ist es ein Thema.
Das ist das zentrale Thema. Sich selbst zu vergeben ist oft viel, viel schwieriger als anderen zu vergeben. Egal, was die.
Total.
Ja.
Total.
Aber das ist unsere Aufgabe. Es ist, Liebe im Außen zu suchen, ist sinnlos. Liebe können wir nur finden, wenn wir zuerst bei uns anfangen. Und wenn das da ist, dann fließt uns die Liebe in der Fülle zu. Das ist meine absolute Überzeugung. Ich kann nicht behaupten, dass ich da tatsächlich schon sehr gut bin oder da angekommen bin, aber ich habe halt für mich entdeckt oder überhaupt generell ist das für mich die Erkenntnis aus so vielen Arbeiten mit anderen Frauen, aus dem, was ich selber gelernt habe. Wir können die Liebe im Außen nicht finden und wir suchen die meistens bei unseren Kindern. Wir suchen Bestätigung bei den Partnern. Wir suchen gerade so diese erste Verliebtheit, ja. Und wir sind so davon abhängig, was uns die anderen spiegeln in der Liebe. Aber die Liebe ist in uns drin, ja. Und wenn wir liebevoll mit uns sprechen und uns da die eigene Liebe beweisen, dann strahlen wir nach außen Liebe aus. Und dann, das zieht andere liebevolle Menschen wie Motten das Licht an. Also von daher, ja, und in dem Moment, dann kommen viele schöne Dinge zustande. Ja. Dann verbindet sich alles für dich. Ja. Melanie, das ist so ein schönes Gespräch.
Ja.
Vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Offenheit und für deine Gedanken und auch dafür, dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Geschichte und an deiner Situation und vor allen Dingen auch ich sag's jetzt mal, an deinem Reifegrad. Ja, also das, was du für dich schon erarbeitet und herausgefunden hast. Und das nach einem knappen Jahr. Das ist eine unglaubliche, tolle Leistung. Also was du jetzt schon für dich auch erreicht hast. Ja, also Respekt.
Ja, wirklich, total. Ja, ich bin total stolz.
Darfst du auch sein, ja, du darfst sein, ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, ja, darfst das sein, du hast da wirklich viel schon geschafft. Gibt es denn von deiner Seite her eventuell noch etwas, was wir hätten ansprechen sollen, was dir wichtig wäre, was ich jetzt vergessen habe zu fragen oder so, oder was ich hätte fragen sollen?
Also was für mich sehr wichtig ist, dieses Unterstützernetzwerk zu haben. Also was ist mein Unterstützernetzwerk und wer darf mich beraten? Wer ist für mich da? Und auch, ich glaube, der Cut oder diese Wendung kam bei mir auch mit diesem Schritt, wo ich erkannt habe, welche Beziehungen, welche Menschen tun mir gut, welche tun mir nicht gut. Und ich glaube, das war so für mich der Motor. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, ob du sagst, okay, du hast den gleichen Eindruck. Ich glaube, ich habe Personen aus meinem Leben ja, verabschiedet, sozusagen. Und ich habe mich dadurch wieder gefunden, weil ich jetzt bis auf wenige Ausnahmen die ich einfach nicht umgehen kann, diese Menschen. In meiner Situation habe ich Menschen verabschiedet, die weder von meinem beruflichen noch privaten Inhalten wissen. Und es sind die Menschen, die mich weder gesehen noch gehört haben, die mich nicht respektieren in meiner Haltung, in meiner Wahrnehmung, in meiner Meinung, in meiner Person, in meiner Mutterrolle und auch meine Grenzen nicht respektiert werden. Und ich glaube, das für mich war der Zeitpunkt da, als ich mich entschieden habe, bewusst diese Personen, ja, zu verabschieden. Ich sage dir Hallo, ich sage dir Tschüss, wir können über belanglose Themen reden, aber nicht über Persönliches. Und ich empfehle jeder Mama, dass sie gesunde Beziehungen und Strukturen lebt für sich und wo sie Hilfe und Unterstützung findet im privaten Bereich, mit Menschen, die sie so nehmen, wie sie ist.
Genau. Du hast aber sicherlich jetzt auch nicht nur Leute verabschiedet, sondern auch willkommen geheißen, oder? Da sind doch jetzt bestimmt auch einige neue Leute jetzt in deinem Leben, wenn vielleicht nicht so in der gleichen Zahl, aber du hast doch bestimmt jetzt auch neue Personen, die anders sind und denen du vertrauen kannst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Radius erweitert sich immer mehr. Wenn ich dran denke an die Zeit in der Ehe, hatte ich eine beste Freundin. Eine. Meine Kontakte, die gehen in, also ich habe sehr viel mehr Kontakte jetzt. Also ich gehe mehr nach außen, in Freundschaften, in Beziehungen rein. Und das ist ja schön.
Das ist schön. Ja, das glaube ich. Sag mal, was denkst du denn, weil du ja jetzt auch Insider bist im Club, welchen Müttern würdest du denn empfehlen, in den Club zu kommen? Was denkst du, wer passt da am besten?
Es passen alle Mütter rein, die verzweifelt sind und keine Hilfe empfangen oder erhalten. Weder vom Jugendamt noch vom Gericht noch vom Rechtsbeistand, die eine solche familiäre Dynamik haben, die niemand erkennt. Und jeder sagt, ja, also das über das gesunde Maß hinausgeht, ja. Es gibt Familien, die sind getrennt, da funktioniert diese Elternschaft trotz Trennung, trotz Scheidung. Und es gibt Mütter und Familien, wo es nicht funktioniert. Und ich empfehle jeder Mutter, die merkt, dass irgendwas aus dem Ruder läuft, dass Beziehungen sich negativ verändern, selber es mir schlechter geht. Für diese Mütter ist der Club.
Sehr gut. Gibt es noch einen letzten Tipp, den du einer Frau geben würdest, die heute dasteht, wo du vor, ich sag jetzt mal, einem Jahr gewesen bist?
Jetzt haben wir, es gibt immer einen Weg. Halte durch und suche dir die Unterstützung, die du brauchst mit den Personen, die dich auch fachlich unterstützen. Emotional, als Freundin und in der Fachlichkeit. Wenn du die Person in der Fachlichkeit nicht hast, dann suche weiter. Weil es gibt sehr gute Fachpersonen oder Personen mit Fachkenntnissen, die diese Dynamik verstehen und die dich begleiten können auf dem Weg und kommen in den Club der mutigen Mütter.
Ach, liebe Melanie, vielen lieben Dank. Das war so ein schönes Gespräch und deine Worte sind so durchdacht und reflektiert gewesen, ja, deine Gedanken. Also vielen, vielen lieben Dank. Ja, und ich weiß, dass viele Mamas, die da draußen sind und die sich nicht vorstellen können, dass auch wenn wir den toxischen Ex-Partner nicht wegzaubern können, auch wenn wir das Familienrechtssystem nicht verändern können, nicht jetzt, in diesem Moment, ja, es gibt trotzdem noch jede Menge Möglichkeiten, etwas zu tun. Und zwar auf sich zu schauen und Hilfe zu holen und zu wachsen und ein Mindset aufzubauen, in dem die toxische oder hochkonflikthafte Situation nun mal so ist, wie sie ist, aber sich selbst davon nicht auf dem Weg beirren zu lassen. Und das Gespräch
Ja.
hat jetzt einfach das noch mal so gut gezeigt.
Ich glaube, also was ich abschließend sagen möchte, ist Mindset-Arbeit ist das A und O. Und das finde ich hier im Club, weil auch durch die Impulse und immer wäre der Fokus wieder auf mich oder auf das Kind gelenkt, nicht auf die Dynamik. Was macht der Ex jetzt? Ja, sondern es geht um meine Mindset-Arbeit und um meine Stabilität. Und da finde ich den Club so wertvoll und so wichtig und wertvoll. Ja, also ich war bei 0%, als ich in den Club kam. 0% Energie. Jetzt bin ich bei 70,
Ja,
80%.
das hört man auch ganz deutlich heraus. Und da geht noch mehr. Und
Ja.
das auch jeden Tag, weißt du? Also es ist tatsächlich schön, dich so zu hören und dich so auch im Club zu erleben. Ja. Und ja, ich freue mich sehr, dass du mir erlaubt hast, dich zu begleiten. Ja, ich
Ja.
weiß das sehr zu schätzen. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Und ich mag mich bei dir bedanken für all die Arbeit. Und ich bin so dankbar, dich gefunden zu haben, dass du dich so investierst in uns Mütter. Und wir sind zusammen auf dem Weg. Du siehst uns und die Kinder. Und ja, ich bin so dankbar für dich und für den Club. Vielen Dank.
Also dann, meine Liebe, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Und wir sehen und hören uns dann eh wieder im Club.
Ja, dann danke ich dir. Vielen Dank, war schön.
Mach's gut. Ciao,
Du
ciao.
auch. Tschüss.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach-Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu. Der Mutmach-Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogartikel geschrieben habe. Oder du erfährst weitere hilfreiche Tipps und Werkzeuge, die das Wochenende für dich einläuten. Ich freue mich, wenn du mitmachst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.